ARD. SWR Kultur. Forum.
Geheimbund oder Staatsverschwörer? Wer waren die Illuminaten? Mit Gregor Papsch, hallo. Nicht erst Dan Browns Vatikan-Thriller hat die Illuminati weltweit berühmt gemacht, leider auf fragwürdige Art und Weise. Wer bei YouTube nach den Illuminaten sucht, wird Zeuge einer gigantischen Weltverschwörung, bei der angeblich die Erleuchteten bis heute ihre Finger im Spiel haben. Französische Revolution, Zweiter Weltkrieg, 9/11, Corona-Pandemie, das alles soll der geheimnisumwitterte Orden aus dem 18. Jahrhundert angezettelt haben. Aber über wen und was reden wir da eigentlich? 1776 ist der Geheimbund der Illuminaten gegründet worden. Rund 10 Jahre später war es mit ihm auch schon wieder vorbei. Wie erklärt sich also der gewaltige Nachhall bis heute? Worum ging es den Illuminaten? Und warum sind 250 Jahre nach ihrem kurzen Auftritt in der Weltgeschichte all die Fake-Erzählungen nicht aus der Welt zu kriegen? Darüber sprechen wir im Forum hier bei SWR Kultur. Und wir, das sind der Historiker Professor Dr. Marian Füssel. An der Uni Göttingen forscht er zu Freimaurern und Geheimgesellschaften. Dr. Stefanie Stockhorst ist bei uns, Literaturwissenschaftlerin und Professorin an der Uni Potsdam. Und ich begrüße Dr. Markus Meumann. An der Uni Erfurt leitet er die Arbeitsstelle Illuminatenforschung. Herr Meumann, eine eigene Forschungsstelle an der Uni Erfurt, das klingt spannend. Warum gibt es die bei Ihnen?
Ja, dafür kann ich im Wesentlichen 2 Gründe nennen. Zum einen ist ein gewisses Problem der Illuminatenforschung, dass sie vor allem immer von Einzelforschern betrieben worden ist und deswegen oft bestimmte Forschungsbemühungen immer wieder abgebrochen sind und man eigentlich immer wieder von vorne anfängt. Und wir hatten ein Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu dem Thema und haben, als das ausgelaufen ist, gedacht, das soll uns eben nicht auch passieren. Deswegen wollen wir das auf Dauer stellen und haben diese Arbeitsstelle mit Unterstützung der Universität eingereicht. Das Zweite ist, die Arbeitsstelle ist angebunden am Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt. Und Gotha war, kann man sagen, die letzte Hochburg des Illuminatenordens bis 1787.
Okay. Wenn Sie so erzählen, womit Sie sich beschäftigen, glauben die Leute dann, Sie sind so eine Art zweiter Dan Brown, der immer neue finstere Machenschaften der Illuminaten aufdeckt?
Eigentlich überraschenderweise eher nicht. Mhm. Auch die Reaktionen, also als wir mit dem Thema begannen, dachten wir auch, wir bekommen jetzt ganz viele Zuschriften aus dieser Richtung, die Sie eingangs skizziert haben. Aber tatsächlich scheinen das doch relativ getrennte Welten zu sein. Also wir bekommen, wenn eher Fragen von Leuten, die sich tatsächlich für den historischen Illuminatenorden, über den wir auch arbeiten, interessieren und weniger von Leuten, die an diese Weltverschwörung glauben.
Marian Füssel, es gab diesen Orden bis zu seinem Verbot 1785 gerade mal rund 10 Jahre. Trotzdem hat jede und jeder gefühlt schon von den Illuminaten gehört. Wie kommt das? Nur wegen Dan Brown?
Nein, sicher nicht. Der Orden hat schon zu seiner Auflösungszeit enormes Medienecho hervorgerufen. Es wurde also wirklich diskutiert in Zeitungen und Briefen der Zeit. Und wir müssen uns vorstellen, wenige Jahre später ist die Französische Revolution ausgebrochen und in diesem angeheizten politischen Klima hat man natürlich nach Ursachen gesucht. Und die Freimaurer und die Illuminaten, Geheimgesellschaften waren eben ein Ursachenfaktor, den man dann bestimmt hat und der in Verschwörungserzählungen dann eine Karriere gemacht hat im 19. und 20. Jahrhundert und immer wieder in bestimmten Wellen hochgekocht ist, zuletzt so in den letzten 30 Jahren auch im Zuge des World Wide Web und verschiedener anderer Globalisierungstendenzen sind die Illuminaten richtig so zu einem popkulturellen Wert geworden, der in Filmen, in Büchern, ich glaube sogar in Computerspielen oder so eine Rolle spielt. Also sind irgendwie immer gegenwärtig geblieben, aber sie sind schon in ihrer Zeit gewissermaßen zu solchen Ikonen des Geheimen gemacht worden.
Sie forschen zu Freimaurern und Geheimgesellschaften. Das klingt für unsere Ohren erstmal ziemlich abenteuerlich. Sagen Sie uns kurz, was hat Sie dahin gebracht? Die 3 Fragezeichen in Kindertagen?
Nee, das war eigentlich eher Auftragsarbeit. Ich suchte damals nach einem Magisterarbeitsthema und die Sozialgeschichte der Freimaurer war schon etabliert und dann kam die neue Kulturgeschichte und man hat sich für Rituale interessiert und ja, diese Geheimbünde, die haben sehr viel zu bieten, was Rituale angeht und so war ich schnell schnell am Thema dran und habe gesehen, dass es ein faszinierender Zugang zum 18. Jahrhundert und zur Kultur der Aufklärung und ihrer ganzen Widersprüchlichkeit darstellt. Und das hat mich sozusagen auch längerfristig an das Thema gebunden. Das ist also kein Spleen gewissermaßen oder in so ein randständiges Thema, sondern das sind wirklich Gesellschaften, die für die Kultur des 18. Jahrhunderts in ganz Europa, teilweise auch darüber hinaus, extrem prägend waren. Das ist also wirklich im Zentrum der Gesellschaftsgeschichte des 18. Jahrhunderts anzusiedeln.
Stefanie Stockhaus, Literaturwissenschaftlerin, Expertin für das 18. Jahrhundert, vor allem die Zeit der Aufklärung. Geheimbündler, Unterwanderer des Staats, angebliche Verschwörer, dass ich jetzt hier nicht gender, hat einen einfachen Grund. Für Frauen war im Geheimbund der Illuminaten ja kein Platz. Ne? Erleuchtet waren nur die Männer, oder?
Ja, eigentlich sind sämtliche öffentlichen diskursiven Aktivitäten der Aufklärung in erster Linie Phänomene einer männlichen, weißen, christlichen Oberschicht. Es gibt natürlich immer wieder auch Nischen, in denen auch Frauen zu Wort gekommen sind, aber ich denke, in diesem Zusammenhang können wir da ohne weiteres auf das Gendern verzichten.
Sie sind fasziniert von diesem Orden und seinen Ideen und Absichten. Schon mal ganz kurz, warum?
Ich interessiere mich eigentlich für aufklärerische Öffentlichkeit, also gerade nicht für das Geheime, sondern für die Kritik als Schlüsselpraxis der Aufklärung, für den öffentlichen Vernunftgebrauch. Aber da stellen sich dann sofort auch anschließende Fragen. Wer ist eigentlich daran beteiligt? Wo kann man die Vernunft öffentlich gebrauchen? Was sind die Medien, die Institutionen, die Zirkel, in denen das überhaupt stattfinden kann? Geschieht das mündlich? Geschieht das schriftlich? Und da ist man dann relativ schnell bei so kleinen Zirkeln, die sich versuchen, eine Öffentlichkeit zu schaffen, jenseits von ständischen, konfessionellen Grenzen.
Beamen wir uns zurück. 250 Jahre nach Bayern an die Universität Ingolstadt. Dort lehrt ein junger Professor namens Adam Weishaupt. Und er gründet Anfang Mai 1776 eben den Geheimbund, über den wir heute sprechen. Herr Meumann, wer war dieser Mann? Wie kam es dazu?
Ja, Weishaupt war, wie Sie sagten, ein junger Professor an der Universität Ingolstadt. Weishaupt selbst neigte stark den Ideen der Aufklärung zu. Das hat damit zu tun, sein Vater war auch schon Professor in Ingolstadt geworden, aber früh gestorben. Und über seinen Paten, der wiederum von der Philosophie Christian Wolffs beeindruckt war, ist Weishaupt wahrscheinlich schon früh mit diesen Ideen in Verbindung gekommen. Und das andere ist, Ingolstadt war eine katholische Universität und 1776 war der Jesuitenorden zwar seit einigen Jahren verboten worden. Die Jesuiten waren aber trotzdem sehr, sehr stark an der Universität nach wie vor vertreten und sehr einflussreich. Und Weishaupt hatte das Gefühl sozusagen, er wird behindert in dem, was ihn interessiert und was er gerne lesen möchte, vor allem die Schriften der französischen Aufklärung, und hat dann eben am 1. Mai 1776, so berichtet er das selbst, 5 Studenten um sich geschart, um mit denen dann eben im Geheimen diese Schriften lesen und diskutieren zu können.
Dieser Bund, der nannte sich ja zuerst, Herr Füssel, die Perfektibilisten, dann erst Illuminaten, die Erleuchteten. Beides klingt schon ziemlich elitär. Was war denn das Ziel dieses Bundes?
Ja, erst hatte man sogar den Gedanken, sich Bienenorden zu nennen. Das war dann aber vielleicht doch ein bisschen zu beflissen. Man hat dann Perfektibilisten genommen, also die Idee von Rousseau, der Fähigkeit des Menschen zur Vervollkommnung. Das sieht man also schon, die aufgeklärten Ziele. Und dann ist man schließlich auf den Namen Illuminaten gekommen. Das Ganze ist tatsächlich so ein bisschen auch so eine Reaktion auf das Umfeld in Ingolstadt und auch so alternative Gründungen. Da sollte auch noch so eine Rosenkreuzerloge gegründet werden. Das war gewissermaßen die Gegner, und die sollten eher so Alchemie betreiben. Das wollte man auch nicht. Man wollte wirklich so diese moderne französische Aufklärungsphilosophie betreiben und hatte das Gefühl, die Jesuiten sind zwar seit 1773 weg offiziell, aber eigentlich sind sie noch aktiv und man weiß gar nicht genau, wer wo noch welche Strippen zieht. Und dieses Gesamtklima hat dann zu dieser Gründung geführt, aber man sieht schon an diesen Wörtern wie Bienen, Perfektibilisten, schließlich Illuminaten, wohin die Reise dann geht.
Vielleicht muss man das erklären, ne? Frau Stockhorst, die Illuminaten waren ja bei weitem nicht der einzige Geheimbund damals. Es gab Freimaurerlogen, die sich mehr oder weniger konspirativ zusammenfanden, zum Beispiel die eben genannten Rosenkreuzer. Warum waren solche Geheimgesellschaften damals eigentlich so in Mode?
Weil sie im Grunde exakt dem Zeitgeist entsprachen. Also der Name, der am Ende gewählt wurde, Illuminaten, da steckt ja die zutiefst aufklärerische Lichtmetaphorik drin. Also Licht ins Dunkel bringen, das ist alles andere als Geheimnis. Illuminismo, das ist das italienische Wort für Aufklärung. Hier geht es eigentlich wirklich um die Praktizierung von Vernunft und kritischem Denken, was natürlich manchen Institutionen nicht so ganz recht war. Herr Meumann hat darauf hingewiesen, dass Weishaupt ein Wolfianer war. Das sollte man vielleicht an der Stelle nochmal vertiefen. Was heißt denn Wolfianer? Das ist sozusagen der deutsche Vordenker des Rationalismus. Also Vernunft, Anwendung in allen möglichen Lebensbereichen. Das erscheint uns vor der Hand erstmal plausibel, aber wenn Sie es zum Beispiel in den Bereich der Ästhetik übertragen, dann wird es auf jeden Fall schon mal strittig, weil es unterschiedliche ästhetische Auffassungen gibt. Gefällt mir nicht. De gustibus non est disputandum. Aber wenn Sie noch weitergehen und damit in den Bereich der Politik und der Religion gehen, also wenn Sie im Bereich der Politik des Gottesgnadentums oder der Religion nach zureichenden Gründen fragen, dann bekommt das natürlich eine riesige Sprengkraft. Und deswegen ist es eben auch so ein Milieu, in dem man versucht, sich Plattformen zu schaffen, in denen man sich austauschen kann. Das ist Mainstream.
Adam Weishaupt selbst hat ja lange, nachdem die Illuminaten schon verboten und verfolgt wurden, geschrieben, Zitat, Aufgabe des Ordens war, selbstdenkende Menschen aus allen Weltteilen, aus allen Ständen und Religionen unbeschadet ihrer Denkfreiheit zu vereinen. Eine solche Gesellschaft ist das Meisterstück menschlicher Vernunft. Zitat Ende. Und wichtig, er hat dabei von einer herrschaftsfreien Zukunft geträumt. Zitat, man braucht keine Religion, keinen Staat mehr. Herr Meumann, das ging ja direkt gegen die Obrigkeit, gegen die Kirche. Wie subversiv, wie gefährlich war das? Und vor allem Dingen, wir reden da über Infragestellung von Staat, Kirche, Gesellschaft. Wie verbreitet waren denn solche Vorstellungen wie die der Illuminaten in der Öffentlichkeit? Wie offen durfte darüber gesprochen werden?
Naja, also über die Abschaffung von Staat oder Kirche durfte natürlich nicht offen gesprochen werden. Das gilt nicht nur für Ingolstadt, das gilt im Prinzip dann auch durchaus für protestantische Territorien und Universitäten. Da ist zwar dann eben nicht die katholische Kirche präsent, aber dafür ist in den protestantischen Territorien ja jeweils der Landesherr das Haupt der Kirche und die Kirche sozusagen, wenn man will, Teil des obrigkeitlichen Beamtenapparats. Und natürlich kann das nicht offen radikal in Frage gestellt werden. Man muss allerdings auch sagen, dass auch im Illuminatenorden das keineswegs von allen gleichermaßen in Frage gestellt wurde, sondern das Prinzip lautet im Grunde, wenn wir nur alle uns genug bemühen und am Ende alle aufgeklärt sind, dann braucht es eben keine Hierarchien, keine Herrschaft, keine Institutionen mehr. Aber auch das teilen keineswegs alle Illuminatengruppen, sondern der Orden ist in sich auch recht heterogen. Und im Laufe der Jahre wird Weishaupt auch mehr oder weniger zurückgedrängt beziehungsweise entmachtet, kann man sagen.
Das ist ja im Grunde auch eine etwas spätere Entwicklung dieses Ordens. Maßgeblich ist ja Adolf Freiherr Knigge auch mit ins Boot gekommen, als das Ganze überregional anfing, Kreise zu ziehen. Und Knigge gehört ja doch schon zu den radikaleren Denkern des, ich nenne es jetzt mal, des aufgeklärten Anarchismus. Das kam ja aus dieser bayerischen Seminargründung noch gar nicht so deutlich hervor. Da ging es ja doch eher so gegen Machtmissbrauch, gegen Willkür von Staat und Kirche, dann gegen die Möglichkeiten von Bildung und moralischer Verbesserung, ne, und diese politische Dimension, indem man sozusagen diese aufklärerische Vernunftforderung bis ins Ende dachte, die kam ja erst später dazu.
Wie viele Mitglieder hatte denn der Orden eigentlich zu seinen besten Zeiten und auf die Namen geguckt? Wie elitär war der Bund wirklich? Mozart ist ja so ein prominentes Mitglied. Der hat die Freimaurer in der Zauberflöte in seiner Oper verewigt. Goethe hat dem Treiben, so habe ich das gelesen, eher aus der Ferne so zugeschaut. Was hat gerade diesen Geheimbund so anziehend gemacht? Wie viel waren das, Herr Füssel?
Also nach heutigen Kenntnissen sind es etwa 1400. Da sind natürlich
also auf ganz Deutschland.
Reichsweit gewissermaßen. Ja, da gibt es natürlich immer eine gewisse Dunkelziffer, aber da hat man Namen und auch Codenamen, also die Namen, die man dann im Orden hat. Und ja, das ist so ähnlich wie bei den Freimaurern. Das ist so ein ziemlicher Querschnitt durch gesellschaftliche Eliten. Es sind ganz viele Akademiker dabei, auch Kleriker, wieder allen Erwartens, viele Offiziere und zur Hälfte, glaube ich, Beamte. Also das ist so diese fürstenstaatliche Oberschicht, also Beamte, Militärs, Professoren, Geistliche, Intellektuelle, die sind dort engagiert gewesen. Und man hat dort im Orden versucht, möglichst viele Prominente zu gewinnen. Also ein Signum des Illuminatenordens ist auch, dass etliche adlige Mitglieder hatte, auch hochadlige Mitglieder, also regierende Fürsten zum Teil, was natürlich jetzt angesichts der Programmatik, dass man letztlich auf die langfristige Abschaffung des Fürstenstaates hoffte, erstmal paradox erscheint.
Genau, was haben die sich versprochen?
Ja, das waren natürlich aufgeklärte Fürsten, aufgeklärter Absolutismus wäre da das Stichwort, die selber jetzt kein akutes Interesse an ihrer Selbstabschaffung hatten, aber natürlich Interesse an Reformen und gesellschaftlicher Verbesserung und den Orden gewissermaßen als ein Medium gesehen haben, wie man solche Reformprojekte vielleicht besser aufsetzen kann und manchmal vielleicht auch nach dem Prinzipverfahren sind, besser dabei sein und wissen, was die treiben, als gewissermaßen nicht wissen, was unter einem, neben einem, hinter einem möglicherweise alles noch so gemacht wird, sodass auch so eine Art Kontrolle möglicherweise dabei ist. Und aus Sicht des Ordens ist das natürlich ein Hauptgewinn, weil man einem extrem prestigereichen Akteur gewinnt, mit viel Einfluss, mit viel Kontakten und auch die Legitimität, dass wir sind hier kein Haufen von verrückten Spinnern oder so, sondern wir sind gewissermaßen im Zentrum der gesellschaftlichen Elite beheimatet durch diese prominenten Mitglieder, seien es jetzt Fürsten, seien es intellektuelle Stars wie Goethe, natürlich noch verdichtet wird.
Genau das ist ja im Grunde auch die Ursache dafür, dass das Ganze geheim stattfinden musste. Das Stichwort Codename ist gefallen. Das klingt natürlich gleich schon wieder so konspirativ. Aber wenn man sich einen anderen Namen gibt, welcher Art auch immer, dann ermöglicht das natürlich auch die sonst notwendigen Titularien wegzulassen, dass man seinen Herrscher anders ansprechen kann, als man das in einem politischen Kontext oder in einem diplomatischen tun würde, sodass man sich im Grunde durch diese Geheimgesellschaften, es war ja wahrhaftig nicht die einzige, es gab ja viele lokale Zirkel, nicht? Die Mittwochsgesellschaft, die Montagsgesellschaft in Berlin beispielsweise, neben den Freimaurern, Rosenkreuzern, Illuminaten und so weiter und so weiter. Auch schon im Barock gab es die Möglichkeit, in den literarischen Sozietäten über diese Codenamen, also Gesellschaftsnamen, Hierarchien kurzfristig mal außer Kraft zu setzen und dann ein freieres Gespräch als Probebühne sozusagen sich zu schaffen.
Herr Füssel, habe ich das richtig verstanden? Der Illuminatenorden war vergleichsweise nochmal konspirativer, geheimnistuerischer als andere Geheimbünde. Warum war das so wichtig? Geheimnis, Ritual, Symbole, Decknamen, das klingt ja in unseren Ohren so ein bisschen nach Kinderfantasien. Können Sie vielleicht mal Beispiele nennen, wie das war bei diesem Orden?
Also Adam Weishaupt, der Gründer des Ordens, nannte sich Spartacus. Also antike Sklavenaufstand ist schon eine ziemliche Programmatik, sozusagen so einen Namen zu wählen. Es gab aber auch viele harmlosere Namen, Philo zum Beispiel oder so. Also jeder hatte so einen Namen und die haben teilweise tief in die Kiste der antiken und mythologischen Namen hineingegriffen.
München war Athen.
Ingolstadt, Eloisis. Also jede Stadt, jede Ordensprovinz hatte so einen eigenen Namen. Die Geheimhaltung war einerseits eben aus dieser Sorge, um uns sind herum noch alle möglichen anderen geheimen Akteure, die sieht man eben von Weishaupt wirklich gefürchtet. Und wir wissen auch, dass das sozusagen mit dem fürstenstaatlichen Mainstream nicht unbedingt kompatibel ist, was wir hier inhaltlich diskutieren wollen, sodass die Geheimhaltung auch eine gewisse Notwendigkeit für freie Diskurse gewesen ist. Und man darf auch nicht vergessen, das ist natürlich attraktiv. Wenn man also elitäre Leute anspricht und die gewinnen will für so eine Sache, dann möglichst das Geheimnis immer enger zu machen und sagen, ja, da ist noch eine Stufe, da gibt's noch einen Text, da ist noch was dahinter und da sind noch weitere Oberen, dann sind die möglicherweise angefixt und wollen das wissen, wer ist denn noch schlauer als ich, wo ist denn noch mehr sozusagen Wissen zu haben und diese, sag ich mal, kryptologische Wertsteigerung, ja, also je geheimer das ist, desto wertvoller erscheint es, desto erstrebenswert es ist, da hinzukommen, ist sicher auch so eine Art Marketingstrategie gewesen, was gar nicht so paradox ist, wie es klingt. Also, dass man dadurch mehr Leute gewinnt, je geheimer man sich darstellt.
Ja, dieses Stufensystem hatten ja auch schon sehr erfolgreich die Freimaurer ausprobiert. Die waren ja schon seit 1717 am Werk, in London gegründet, 1737 in Hamburg, sozusagen die erste deutsche Großloge. Die hatten ja auch dieses System, dass man über mehrere Stufen zur Vervollkommnung, zur Meisterschaft gelangen konnte. Und die Illuminaten sind ja im Prinzip auch so ein bisschen so ein Alternativmodell zu den Freimaurern, weil es da ja schon so allerlei Enttäuschungen gegeben hat. Programmatisch war da ja vorgesehen, dass die Freimaurer sozusagen eingekleidet in handwerkliche Metaphorik an Mensch und Menschlichkeit arbeiten. Aber praktisch gab es dann doch sehr viel Streit um Lehrsysteme, also sozusagen so ein bisschen deutsches Vereinswesen. Und da hat man eben versucht, eine Alternative zu finden. Und dann aber doch mit ähnlichen Mustern zu arbeiten, um den Reiz des Geheimnisses eben doch weiter ausnutzen zu können für sich. Ne?
Andererseits, Herr Meumann, es gibt, Sie wollten gerade was sagen, ne? Es gab auch Überwachung, Unterordnung, Autorität. Adam Weishaupt selbst soll ja ein ziemlicher Kontrollfreak gewesen sein. Es klingt schon auch so ein bisschen, was ich gelesen habe, nach Gehirnwäsche. Jeder darf nur so viel wissen, wie gut für ihn ist. Und darüber entscheidet eben eine kleine Elite, am liebsten Adam Weishaupt selbst. Das kollidiert ja vielleicht mit dem angestrebten Ziel der gesellschaftlichen Selbstkontrollierung, oder?
Ja, also ich würde, wie gesagt, nochmal stark machen, dass der Illuminatenorden kein geschlossener Bund ist, sondern eher ein recht heterogenes Gebilde, das sich auch sehr schnell weiterentwickelt und dadurch so ein bisschen Hybrid von seinen Inhalten wie auch von seinen Strukturen wird. Also das ist alles ein relativ wildes Gemisch, auch von der Programmatik her.
Die Hochzeit des Ordens, wir reden über die Jahre unmittelbar vor der Französischen Revolution. Es brodelt in Europa, auch in Deutschland, die Ideen der Aufklärung von Gleichheit, selbstbestimmter Freiheit machen die Runde. Ich will das verstehen. Wie hat Adam Weishaupt sich das überhaupt vorgestellt? Eine aufgeklärte Gesellschaft ohne Staat? Gewalt hat er ja abgelehnt. Andererseits war er im heutigen Sinne auch kein Demokrat. Er hat, Herr Füssel, sagten Sie mir vor der Sendung, stattdessen auf Unterwanderung gesetzt. Das klingt so ein bisschen nach Stasi-Methoden von unten. Welche Vorstellung hatte er?
Ja, das sind eigentlich zwei Strategien. Das eine ist recht akademisch. Leute setzen sich zusammen, lesen gemeinsam Texte und werden gemeinsam schlauer. Also diese gewissermaßen dieser Oberseminargedanke, der dann auch in vielen Illuminatenlogen stattfindet. Was andere ist das, was man vielleicht so im 68er-Duktus als langer Marsch durch die Institutionen bezeichnen könnte. Es gibt also zentrale Institutionen des Reiches, wie das Reichskammergericht etwa oder der höfischen Administration. Und viele von diesen Richtern des Reichskammergerichts waren Mitglieder des Illuminatenordens. Man hat also versucht, durch zentrale Organisation, Zensurkollegien zum Beispiel waren wichtig, also die Institutionen, die für Bücherzensur zuständig waren, wenn man die unterwandert, kann man natürlich einiges lenken, was wiederum auch den Publikationsmarkt angeht. Und das ist eine Strategie jetzt im Gegensatz zum gemeinsamen Texte lesen und Oberseminar, die natürlich was Subversives hat aus Sicht des Fürstenstaates allzumal und den Orden dann in so das Licht des Verschwörerischen rückt. Wie ernst gemeint sozusagen jetzt tatsächlich ein Umbruch im Sinne von diese Leute an den Schaltstellen der Macht machen dann tatsächlich eine politische Revolution ist, das muss man, glaube ich, mit einem großen Fragezeichen versehen. Aber wenn das einmal ruchbar wird, dass sich in diesen Institutionen Mitglieder eines Ordens befinden, von dem man gar nicht weiß, dass er existiert, dann ist das natürlich hochbedrohlich. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen den Freimaurern und den Illuminaten. Die Freimaurer sind eine diskrete Gesellschaft, von der aber alle wissen, dass sie existiert. Ja, dann gibt es auch immer mehr Logenhäuser im 19. Jahrhundert und so weiter. Da weiß man, in der Straße so und so ist das Freimaurer, die Freimaurerloge. Da gehen dann abends irgendwelche Leute rein und machen da was. Wir wissen nicht, was die da tun, aber wir wissen, dass es sie gibt. Bei den Illuminaten wusste man bis zu der Aufhebung des Ordens ja überhaupt nicht, dass es diesen Orden überhaupt gibt. Das war also eine Geheimgesellschaft im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn das rauskommt, da gab es also jahrelang Leute, die irgendwas getrieben haben, von denen wir überhaupt nicht wussten, dass sie das taten. Dann ist die Bedrohung, die davon sozusagen gefühlt ausgeht, natürlich viel höher als bei diesen Freimaurerlogen, die es in jeder deutschen Stadt gegeben hat und die eine gewisse Transparenz trotz aller Geheimhaltung hatten.
Bisschen plakativ gefragt, Herr Meumann, wie muss man sich das denn praktisch vorstellen? Nach außen brave Bürger, im Geheimen Reichsbürger, die den Staat verachten, ihn passiv durch Unterwanderung diskreditieren, abschaffen wollen?
Der Vergleich trifft so sicher nicht zu. Es gibt eben verschiedene Gruppen, lokal, regional, es gibt verschiedene Führungsfiguren. Letztlich führt eben auch nicht Adam Weishaupt allein den Orden, aber es gibt auch keine homogene Führungsstruktur. Also Knigge gewinnt um 1780 großen Einfluss, wird aber, als dann Johann Joachim Christoph Bode in Thüringen hinzukommt, nach dem Wilhelmsbader Konvent, bei dem sich also die bis dahin dominante Richtung der Freimaurerei aufgelöst hat, die sogenannte strikte Observanz, zieht Knigge diesen Bode in den Illuminatenorden hinein und dann wird sukzessive Thüringen, Weimar, Gotha eigentlich das Zentrum des Ordens und Knigge wird dann auch von denen ausgebotet.
Okay, ich stelle die Frage anders. Wie erfolgreich war denn der Orden letztlich? Wo hat er seine Finger tatsächlich im Spiel gehabt? Stichwort nochmal Marsch durch die Institutionen. Hat er in den rund 10 Jahren seiner Existenz irgendwas in seinem Sinne bewirken können? Ich weiß nicht, wer möchte darauf antworten.
Ich glaube, das ist von Anfang an gar nicht unbedingt so gedacht gewesen, sondern wenn man sich mal überlegt, was ist eigentlich aufklärerische Rationalität? Das heißt ja eigentlich, dass man Argumente erstmal ins Spiel bringt, Positionen ins Spiel bringt, damit andere sie zur Kenntnis nehmen und diskutieren können, darauf reagieren können und die Validität von Argumenten überprüfen können. Ja, das heißt, man tauscht sich da aus und hinterfragt so lange, bis man diese gewünschte Widerspruchsfreiheit erreicht hat, bis man die zureichenden Gründe in der Hand hat. Und da ist ja die Idee, wenn man das nur lange genug macht, dann hat man dieses Grundvertrauen auf diesen Sensus communis, dass einfach, wenn alle es bis zum Ende treiben, dasselbe Ergebnis rauskommt.
Okay, verstehe.
Und dann braucht man tatsächlich keine Herrschaft mehr, ne? Also wenn sie dann so radikal die Vernunft walten lassen, dass alle immer wieder zum selben Ergebnis kommen müssen, dann braucht es auch nicht mehr reguliert zu werden. Das ist im Grunde eine sehr, sehr philosophische Angelegenheit, die sehr hypothetisch ist und die jetzt im Illuminatenorden so einen politischen Drive bekommt. Und da ist es dann eben anschlussfähig für subversive, für auch politisch gefährliche Dinge, auch einladen für Verbote, nicht? Also natürlich ist das für die innere Sicherheit dann nicht mehr schön, wenn sowas gedacht wird. Aber eigentlich liegt darunter eine ganz faszinierende Vision der Aufklärung, schlechthin sozusagen, nicht? Also sozusagen die allumfassende Macht der Rationalität.
Also wenn wir mal auf diese einzelnen Gruppen schauen, für die Thüringer Gruppen, insbesondere für Gotha, können wir das halt minutiös rekonstruieren, was die getan haben. Und da ist weder von Umsturz noch von Unterwanderung irgendwie die Rede und kann es auch nicht sein, weil als dieser Bode, von dem ich eben sprach, eintritt, sagt er sich sofort, ich will nicht in ein so für mich undurchsichtiges System, ich brauche irgendjemanden, der mir Rückendeckung gibt. Und der holt den Gotha-Herzog Ernst II. In den Orden, der dann auch in dieser Ordenshierarchie sehr schnell ganz weit nach oben aufsteigt, nach dem Verbot in Bayern sogar Nationaloberer des Ordens wird, gleichzeitig aber eben der regierende Herzog eines mittleren Territoriums ist. Und die arbeiten da schon relativ ernsthaft an aufgeklärten Themen und versuchen sich eben selbst zu optimieren im Sinne dieses Weishauptschen Bildungsideals. Aber von Verschwörung ist da weit und breit eben nicht die Rede. Ja.
Sie hören SWR Kultur, das Forum. Und da geht es heute um den berühmt-berüchtigten Orden der Illuminaten. Und mit dabei die Literaturwissenschaftlerin Stefanie Stockhorst, der Historiker Marian Füssel und eben gesprochen hat der Leiter der Arbeitsstelle Illuminatenforschung in Erfurt, Markus Meumann. Herr Füssel, 1784 sind die Illuminaten aufgeflogen, ja, bald darauf verboten worden, angeblich denunziert von ehemaligen eigenen Leuten. Es gab wohl auch immer Streit innerhalb des Ordens. Was hat das Verbot für Folgen gehabt? War der Bund damit erledigt? Wie ging es weiter mit den Illuminaten?
Das Verbot bzw. Aufhebung hat erstmal publizistische Folgen gehabt. Man hat eine Art Hausdurchsuchung gemacht, eine Art Razzia und Dokumente beschlagnahmt und die sofort in den Druck gegeben. Die kursieren heute noch als sogenannte Originalschriften oder Nachtrag zu Originalschriften. Das war eigentlich schon recht ungewöhnlich, dass man also solche Dokumente scheinbar aus dem Zentrum eines Geheimbundes hatte und hat dann auch in der Öffentlichkeit etliche Reaktionen und auch Rechtfertigungen wieder hervorgerufen, was denn jetzt stimmt und was nicht stimmt. Also das ist so die unmittelbare Wirkung. Dann haben einige Mitglieder versucht, den Orden noch gewissermaßen über die Krise zu retten, Stichwort Gotha, wo er dann eben noch einige Jahre unterwegs war. Dann ist aber irgendwann doch definitiv Schluss und die Reise zum Beispiel, die der Bode, von dem gerade schon die Rede war, dann 1789 nach Paris unternommen hat, diente eigentlich dazu, da einem Freimaurerkongress beizuwohnen, der war aber schon längst zu Ende, kam ein bisschen zu spät. Es war aber zufällig auch das Jahr der Französischen Revolution. Und da haben wir dann so eine Koinzidenz von Daten, ähnlich wie 1776 die amerikanische Revolution, die ja eigentlich auch schon kriegerisch ein Jahr vorher begonnen hat, solche Koinzidenzen, die dann in der Außenwahrnehmung wiederum Verschwörungsnarrative motiviert haben, sodass man vielleicht so weit so gehen kann, dass der Orden gar nicht so sehr seine eigenen Ziele verwirklichen konnte, aber dass die nicht intendierten Wirkungen, gerade der Aufhebung und der Skandalisierung, vielleicht die größte Wirkung sind, die dann vom Orden letztlich langfristig ausgegangen ist.
Und in den 1790er Jahren geht es ja dann im Grunde auch schon los mit den ersten Verschwörungstheorien, die sich dann da anschließen. Also der Schotte John Robinson hat ja geschrieben, Proofs of Conspiracy, eine ausführliche Theorie dazu, wie die Illuminaten europaweit agieren, wie sie mit den Freimaurern und den Lesegesellschaften unter einer Decke stecken und letztlich auch Einfluss auf die Französische Revolution genommen hätten, nicht? Da startet das ja dann schon.
Das Verbot lag ja gerade ein paar Jahre zurück. 1789 dann eben Französische Revolution, das Ende der Monarchie, der Schock für das konservative Europa. Es geht los mit den Gerüchten, Legenden. Die Illuminaten haben die Revolution angezettelt. Da war der Skandal um den Orden ja noch ganz frisch. Das hat sich sozusagen angeboten.
Ja, also tatsächlich muss man, um genau zu sein, sagen, der Orden fliegt in dem Sinne nicht auf, sondern die Kenntnis über den Orden auch bei den Behörden steigt, weil es einfach einige Leute gibt, die entweder nicht aufgenommen wurden, obwohl sie gerne aufgenommen worden wären, oder die ihn enttäuscht wieder verlassen. Das ist so ähnlich wie bei der Freimaurerei. Und die fangen dann an, bestimmte Dinge anzudeuten. Und erst nach diesem Verbot tatsächlich 1785, erst danach kommt eben über diese von Herrn Füssel eben erwähnte Hausdurchsuchung, kommt man tatsächlich an geheime Briefwechsel. Man muss aber sagen, zunächst stört das außerhalb von Bayern auch niemanden. Bayern ist groß und das größte Territorium im Süden des heutigen Deutschlands. Aber gleichzeitig gibt es eben Gruppen in Frankfurt, in Göttingen, in Hannover, eben in Thüringen, die alle in protestantischen Territorien oder freien Reichsstädten sind und die das nicht interessiert. Als aber die Französische Revolution beginnt, gibt es Kleriker in Frankreich, die sehr schnell, und zwar schon 1791, sagen, ja, aber es gibt ja diese antiklerikalen Geheimbünde, darunter vor allen Dingen die Illuminaten, und die berufen sich dann im Grunde auf diese Schriften von diesen Enttäuschten in Deutschland. Das kann man ganz genau nachvollziehen. Und fängt dann sehr früh an und gewinnt dann eben mit Robeson oder genauso bekannt dem Abbé Baruel Ende der 90er Jahre eben sehr, sehr große Verbreitung. Und damit ist es in der Welt, Freimaurer und Illuminaten sind schuld an der Französischen Revolution.
So, das führt jetzt zu einer ganz interessanten Frage, Herr Füssel. Kann man eigentlich umgekehrt sagen, ohne die Revolution wäre der Streit um die Illuminaten vielleicht im Sande verlaufen und die Bewegung wäre heute vielleicht ganz vergessen oder nur wenigen Experten überhaupt geläufig?
Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Also ich würde mich dem Argument von Herrn Neumann da anschließen. Das wäre wahrscheinlich zu so einer bayerisch-thüringischen Lokalangelegenheit geworden und hätte nicht dieses Echo gefunden, was durch die Revolution und dann eben die Konspirationstheorien ausgelöst war. Man muss vielleicht noch zu der Wirkung dieser Schriften sagen, Baruel, Robinson und so weiter, die argumentieren so, oder argumentieren tun sie eigentlich nicht, sie konstruieren so, dass sie alle möglichen Gruppen, die irgendwie verdächtig sind, auch wenn sie völlig gegensätzlich sind, miteinander in Beziehung setzen. Also es wird sozusagen immer weiter einer draufgesetzt. Also die Auslöser der Revolution sind die Philosophen, die Freimaurer, die Illuminaten, plötzlich aber auch die Jesuiten bei einigen, die ja eigentlich deren Gegner sind, dann die Jakobiner und die Juden. Ja, und dann kommt ein Amalgam an unterschiedlichsten Gruppen, die miteinander wirklich gar nichts direkt zu tun haben, zueinander, was innerhalb der Wahrnehmung dieser Verschwörungstheorien aber das Ganze noch plausibler macht. Also dass alle, die man eh schon verdächtigt, so plötzlich auch noch miteinander zusammenhängen, führt dann zu so einer Mega-Erzählung. Und die ist bereits kurz nach 1800 weitgehend etabliert. Also dieses Zusammenfügen von heterogenen Elementen, von sozusagen irgendwie Dissidenten und Randgruppen und Religionsgemeinschaften zu einem Gefüge von Verschwörungsnarrativ. Und das ist dann letztlich nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Das wirkt dann einfach in den nächsten 200 Jahren konsequent weiter.
Wer hat das denn eigentlich, der Gründer Adam Weishaupt, noch erlebt? Er ist ja erst 45 Jahre nach dem Verbot, 1830, gestorben.
Ja, das ist eine gute Frage und auch noch nicht so ganz zu Ende erforscht. Denn Weishaupt geht dann tatsächlich 1787 auch nach Gotha. Schon als er Ingolstadt verlässt, wendet er sich nach Regensburg. Das ist eine freie Reichsstadt, damals die Stadt der Reichstage, und stellt sich dort unter den Schutz des Gothaer Herzogs, mit dem er ja geheim schon korrespondiert hat und weiß, der ist sozusagen den Illuminaten wohlgesinnt. Dann möchte Weishaupt sogar gerne Professor in Jena werden. Das scheitert aber am Widerspruch der Weimarer, möglicherweise auch Goethes. Und dann wendet er sich zunächst wieder nach Regensburg und da muss er aber irgendwann mal weg. Und dann bietet ihm der Herzog von Gotha an, er kann nach Gotha kommen. Dort bekommt er eine Pension und lebt dann eben tatsächlich noch 43 Jahre. Da ist dieser Herzog längst tot, dessen Sohn auch längst tot. und nicht mal mehr die Gotha-Linie regiert, als Weißhaupt dann stirbt, sondern dann sitzen die Herzöge von Sachsen-Coburg und Gotha eben schon in Coburg seit 1826. Mhm. Was sehr interessant daran ist, dass Weißhaupt durchaus mehr oder weniger nach und nach rehabilitiert wird. Also auch in Bayern selbst ist ja Anfang des 19. Jahrhunderts eine weitaus liberalere Regierung an der Macht. Und so wird Weißhaupt dann plötzlich zum korrespondierenden Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und ist also keineswegs mehr verfemt.
Mhm. SWR Forum, schauen wir auf den gewaltigen Nachhall, den dieser Orden bis heute hat. Die Illuminaten heute Inbegriff für Verschwörungserzählungen aller Art. Sie werden in bestimmten Kreisen für alles verantwortlich gemacht, was irgendwie nach Untergang riecht. Wie ist diese ungeheure Dynamik zu erklären?
Ich denke, das beruht auf der anthropologischen Konstante der Neugier. Ne? Also das Geheime, das Verbotene ist ja immer auch das Interessante. Und dadurch, dass gleich in den 1790er Jahren durch die amerikanischen und französischen Entwicklungen sozusagen so ein Sprungbrett geschaffen wurde, hat sich das einfach sehr angeboten. Also ich meine, das hat sich ja im Grunde als fiktionales Konstrukt vollständig verselbstständigt. Durch diese enttäuschten Berichte, die dann sozusagen in den 1780er Jahren in Deutschland an die Öffentlichkeit gekommen sind, zum Beispiel auch bei Friedrich Nicolai, ist das überhaupt nicht gedeckt. Ne? Also es ist im Grunde ein reines Konstrukt, das aber eben so ein Bedürfnis nach Neugier und Sensation befriedigt und dann eben auch das öffentliche Rätselraten stimuliert. Und das ist ja dann sozusagen in verschiedensten Medien immer wieder neu adaptiert worden und sorgt ja für anhaltende Begeisterung.
Und befeuert wird all das ja eben von genannten Bestsellern wie eben Dan Browns Illuminati oder den Illuminatus-Romanen von Robert Shear, Robert Anton Wilson, schon aus den 70er Jahren, wie Filmen wie 23 und Pseudodokus, ganz zu schweigen, Herr Füssel. Warum, versuchen wir ein kleines Fazit, warum ausgerechnet die Illuminaten?
Ja, es liegt, glaube ich, an der vermeintlichen Radikalität. Also die haben einfach mehr zu bieten als die Freimaurer, was die Imagination von einer wirklich eben geheimen Gesellschaft angeht, die es mit Staat und Kirche aufnimmt. Und man weiß einerseits relativ viel über den Orden. Also wie gesagt, nochmal angesichts davon, dass man eigentlich nichts wissen sollte, weiß man relativ viel. Dieses Wissen wird dann zu so einem Halbwissen gekocht in der Öffentlichkeit und immer wieder in größeren Krisenzeiten wieder aufgenommen. Es ist jetzt auch nicht so, als ob die letzten 200 Jahre sozusagen von einem durchgehenden Illuminaten-Hype geprägt gewesen wären. Ne? Mhm. In der Zeit der Französischen Revolution ist das heiß, am 19. Jahrhundert verliert sich das, dann gibt es so Versuche zu so esoterischen Neugründungen, dann kommt in der Zwischenkriegszeit sozusagen, wird das im rechten Spektrum aufgegriffen, dann ist es in den 50er, 60er Jahren wieder vergleichsweise uninteressant, wird dann durch die Romane wieder interessant und im Internetzeitalter wachsen dann wieder verschiedene Diskursformationen auch zusammen und der Zugriff auf vermeintliches Wissen über den Orden wird eben einfacher und durch andere Verschwörungsnarrative wieder verstärkt, sodass die Illuminaten so eine Art Ressource sind, auf die man immer wieder zurückgreifen kann, wenn es kriselt und die sich einfach als offensichtlich gute Ressource, jetzt gut im Sinne von, da kann man gute Verschwörungserzählungen mit erzählen, darstellen und auch deswegen wird immer wieder gerne drauf zurückgegriffen. Aber es ist kein Kontinuum, sondern es sind immer so einzelne Verdichtungsphasen, in denen das Thema hochkocht und interessant gemacht wird. Und dann hat man eben auch reichlich Material, was bereits publiziert da ist, mit dem man eben operieren kann. Mhm. Das wäre vielleicht so die Kurzfassung von dieser sehr, sehr komplexen Rezeptionsgeschichte und eben auch dieser popkulturellen Verwertung durch so Filme wie 23, wo es ja eigentlich so um Hacker-Szene geht. Da wird einfach dann die 23 spielt für den Illuminatenorden überhaupt keine Rolle. Ja? Aber jeder hat jetzt irgendwie das Gefühl, wenn man sagt 23, ist das so eine Chiffre und plötzlich, da muss jetzt irgendwas sein oder so. Mit so einem zwinkernden Auge natürlich, wir wissen, dass das nicht stimmt, aber das ist, ne, wenn das einmal in der Welt ist, ist das als Referenz irgendwie andockbar oder verlinkbar mit anderen Referenzen und dann kommen solche Narrative zustande, die dann ganz schwer wieder zu dekonstruieren oder zu hinterfragen sind.
Können wir das ganz kurz bitte klären, Herr Meumann, diese ominöse Zahl 23, was hat es damit auf sich? Und vielleicht das Symbol, das ja viele kennen und den Illuminaten oft zugerechnet wird, dieses allsehende Auge als Abschluss einer Pyramide, die bis heute die amerikanische 1-Dollar-Note ziert. Das Symbol hat der Orden gar nicht verwendet, richtig?
Das Symbol hat der Orden eigentlich nicht verwendet. Das ist sehr präsent in der Freimaurerei, gerade mit dieser Pyramide. Aber das allsehende Auge ist zunächst einfach auch nur ein christliches Symbol. Ja? Also mit der Pyramide haben wir es dann ja auf dem 1-Dollar-Note, wo es dann ja diese illuminatischen Interpretationen gibt, also diese verschwörungstheoretischen, das seien illuminatische Symbole, was aber Unfug ist. Und die 23 kommt, ich bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher, glaube ich tatsächlich aus dieser von Ihnen erwähnten Illuminatus-Trilogie von diesen beiden amerikanischen Autoren Robert Shea und Robert Anton Wilson. Und die ist für diese heutige popkulturelle Reaktualisierung der Illuminaten wahnsinnig einflussreich gewesen. Das ist so ein bisschen wie bei Douglas Adams Per Anhalter durch die Galaxis. Das mixt alles Mögliche zusammen, hatte dann in bestimmten Kreisen Kultstatus. Daran bedient sich dann auch Dan Brown. Und durch das Internet wird das sehr, sehr breit gestreut, ja. Und eben genau diese Sachen hat auch dieser junge Mann in Hannover, um den es eben in diesem Film 23 geht, zur Kenntnis genommen. Und gleichzeitig hat er halt Drogen genommen und war so ein bisschen paranoid. Und dann ja, ist das eben alles so zusammengewachsen.
Das eigentliche Symbol ist ja die Eule der Minerva des Ordens. Ne? Also ja. Das Bijou des Ordens. Und diese Eule ist eben klassisch antike Philosophie, Weisheit und dergleichen mehr. Aber wo die 1-Dollar-Note gerade schon zur Sprache kam, wenn man ganz genau hinguckt, gibt es da irgend so ein kleines Vögelchen so am Rande der Dollar-Note. Und dann haben natürlich findige Interpreten gleich gesagt, ja, das ist ja die Eule. Und die, es ist nicht nur die Eule mit der Minerva, sondern es ist die Illuminaten-Eule. Und schon sind die Illuminaten plötzlich mit der 1-Dollar-Note und der freimaurischen Symbole irgendwie verquickt. Man kann das kaum erkennen, was das überhaupt sein soll. Das ist, glaube ich, eher so ein Zierratvögelchen da am Rande. Aber sagt, wenn man es sehen will, sieht man dort eine Eule. Und wenn man die Eule für illuminatisch sehen will, dann sind sie wieder mittendrin.
Okay, dann schauen wir uns das nachher vielleicht alle noch mal etwas genauer an, diese 1-Dollar-Note. Wir könnten jetzt natürlich noch ganz grundsätzlich über die Attraktivität von Verschwörungserzählungen reden, wer sich ihnen aus welchen Gründen auch immer anschließt, wie das gesellschaftlich, psychologisch motiviert ist. Das wäre eine eigene Sendung. Aber ich will zum Ende kommen, ganz ohne Fake News, und etwas ganz anderes noch mal fragen, Frau Stockhorst. Wir haben jetzt gesprochen über eine Geheimgesellschaft, deren tatsächlicher Einfluss vielleicht auch ein Stück weit im Widerspruch steht zur ungeheuren Wirkmächtigkeit, die ihr bis heute zugeschrieben wird. Dieser Geheimbund war doch im Wesentlichen, im Grunde ein sehr menschenfreundlicher Verein, der die Welt besser machen wollte. Hat das eigentlich auch ein Nachleben gehabt?
Das hat ein Nachleben, wie die Aufklärung insgesamt im Grunde an der Schwelle zur Moderne steht. Also es fängt an mit so Dingen wie Versammlungsfreiheit, die ja letztlich geschaffen wird durch die Illuminaten oder sich erobert wird durch die Illuminaten, über den herrschaftsfreien Diskurs, über bestimmte Kritik an Machtmissbrauch, über die Arbeit an Menschheit und Menschlichkeit. Das sind ja im Grunde Dinge, die wir alle teilen können. Das ist inzwischen in den Grund- und Menschenrechten verankert, was so die grundlegenden Ziele waren: Bildung, Wissenschaft, Vernetzung von Bildungs- und Wissensinstitutionen. Das hat ein sehr großes Nachleben im Grunde, weil das uns heutzutage alles fast ein bisschen zu selbstverständlich geworden ist. Damals musste es erobert werden und im Geheimen ausgekocht werden. Das ist keine Weltverschwörung, sondern sozusagen eine praktische Umsetzung der Aufklärung.
Da wurden, Herr Füssel, Debatten geführt Ende des 18. Jahrhunderts darüber, was wir heute verkürzt auch als konservativ oder fortschrittlich, als autoritär oder liberal, vielleicht als rechts oder links bezeichnen. Das ist unterm Strich auch ein Erbe.
Ja, bei den Illuminaten hat man in der älteren Forschung die Illuminaten immer so tendenziell eher, das sind eher so die linkere Fraktion der Aufklärung, die Rosenkreuzer sind so ein bisschen reaktionär, konservativ, das ist natürlich anachronistisch und schwierig, aber man versucht sich zu orientieren, die Freimaurer wären vielleicht so eine liberale Mitte, man kommt mit diesen Bezeichnungen nicht so richtig weit, weil sie eben nicht die Wirklichkeit der Zeitgenossen abbilden, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Das hat Herr Neumann auch mehrfach betont, es ist sehr, sehr heterogen. Da sind ganz viele unterschiedliche tonangebende Denker der Aufklärung, die aber keineswegs alle das Gleiche denken und die gleiche Meinung haben. Das bedeutet auch, die Methoden, die da verwendet werden, sind teilweise genau das Gegenteil von Aufklärung, also Kontrolle, Überwachung, Subjektivierung und so weiter und so fort. Andererseits wieder Geschichtsphilosophie, Rousseau und dergleichen mehr. Dann war Weishaupt ein großer Gegner von der Kantschen Philosophie, hat immer wieder versucht, das zu widerlegen, ist damit ein bisschen auf die Nase gefallen. Man findet eindeutig Dinge, die in die Zukunft weisen, die wir auch heute noch als Grundwerte von Demokratie, Menschenrechten betrachten würden. Wir finden aber auch genauso Dinge im gleichen Orden und im gleichen Diskurs, die wir für rückwärtsgewandt, konservativ, ja geradezu totalitär von ihrem Anspruch her bewerten würden. Und das ist eine Herausforderung, aber das macht diesen Orden eben auch so interessant, diese Widersprüchlichkeit.
Geheimbund oder Staatsverschwörer, wer waren die Illuminaten? Das war das Thema heute im Forum bei SWR Kultur. Ganz herzlichen Dank an meine Gäste, den Historiker Marian Füssel von der Uni Göttingen, die Literaturwissenschaftlerin Stefanie Stockhorst-Selert an der Uni Potsdam und an den Leiter der Arbeitsstelle Illuminatenforschung der Uni Erfurt, Markus Meumann. Danke an Sie drei und Ihnen allen fürs Zuhören. Ich bin Gregor Papsch. Tschüss.